Abstimmung der Schande. Diese Abgeordneten wollen uns in den nächsten Lockdown treiben. Bargeldverbot fürs Klima. In diesem Video spricht die Europäische Zentralbank Klartext. Und gelöscht vor den Wahlen. So offen begründet YouTube seine Zensur. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es war eine erdrückende Mehrheit und ein Schock für viele, die eine Wiederholung der Corona-Politik fürchten. Am Donnerstag stimmte der Bundestag darüber ab, ob Deutschland den WHO-Pandemievertrag und die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften ratifizieren soll. Und so sah das Ergebnis aus. 578 Abgeordnete sprachen sich dafür aus, dass der Pandemiepakt in Deutschland umgesetzt wird. Das entspricht 78,8% aller Mitglieder des Parlaments. Dagegen votierten 71 Abgeordnete, ausschließlich Mitglieder der AfD sowie Fraktionslose. 84 Politiker fehlten bei der namentlichen Abstimmung, darunter die vollständige Gruppe Sarah Wagenknecht. Das BSW scheint also bewusst ferngeblieben zu sein. Doch wer sind jene Abgeordnete, die sich auf die Ratifizierung des Pandemievertrages festgelegt haben? Übrigens, bevor der Entwurf des Abkommens überhaupt vorliegt. Für den Pakt und die internationalen Gesundheitsvorschriften votierten unter anderem von der SPD Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Generalsekretär Kevin Kühnert, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, der langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen Anton Hofreiter, der FDP-Politiker und Vizepräsident des Bundestages Wolfgang Kubicki und die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Linken. Die Abstimmung beantragt hatte die AfD-Fraktion. In Berlin begrüße ich jetzt deren Bundestagsabgeordneten René Springer. Herr Springer, dass ein AfD-Antrag von den übrigen Abgeordneten abgelehnt wird, ist nicht sehr überraschend. Der Pandemievertrag müsste jedoch vom Bundestag ratifiziert werden. Haben Sie Hinweise, dass Politiker anderer Parteien vielleicht Ihnen nicht zustimmen, jedoch bei der Ratifizierung gegen den WHO-Pakt stimmen würden?
Wir erleben ja, dass in den vergangenen Jahren, also seit Beginn dieser Legislaturperiode und seit Beginn der Regierung durch die Ampel, vieles umstritten war unter den Fraktionen, die Ampel tragen, und doch alles mitgetragen wurde. Beim Bürgergeld hat man das ja ganz klar erkannt und auch bei den Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet Ukraine. Das heißt, ich befürchte und ich gehe fest davon aus, dass hier die Ampelmehrheit auch diesen Pandemievertrag unterstützen würde, das heißt ratifizieren würde.
Bei den bevorstehenden Kommunalwahlen könnte es teilweise zu AfD-Mehrheiten in Gemeinden oder Landkreisen kommen. Und für den Herbst streben Sie Regierungsbeteiligungen an. Könnten Sie in Regierungsverantwortung die Umsetzung des Pandemievertrages denn überhaupt ändern? Oder müsste ihn die AfD letztlich ebenfalls umsetzen?
Ja, das ist eben eine ganz zentrale und wichtige Frage. Der Primat der Außenpolitik liegt natürlich beim Bund. Und Verträge sind einzuhalten, internationale Verträge. Natürlich kann man sich als Nationalstaat dieser Vertragsumsetzung entziehen. Und dann müsste ein internationales Gericht entscheiden, welche Konsequenzen das mit welchen Konsequenzen das verbunden ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Staaten diesen Pandemievertrag mittragen werden. Also wird das sowieso ein Flickenteppich sein. Und eine AfD-Regierung wird mit Sicherheit niemals irgendwelche Regelungen durchsetzen, die sich die WHO ausdenkt, die zu 80% von Privatleuten und Stiftungen finanziert wird. Weil wir einfach nicht ausschließen können, dass es hier nicht doch eine Einflussnahme von Lobbygruppen gibt, die eben eigene Interessen verfolgen, die profitorientiert sind. Unsere Interessen sind ganz klar geleitet von dem, was die Bürger dieses Landes wollen. Und das ist eine Gesundheitspolitik mit Augenmaß, die nicht wieder zu diesen Grundrechtseinschränkungen führt, die wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Also der schwedische Weg war letztlich auch das, was wir immer gefordert haben in der Pandemiezeit. Und wir werden uns von diesem freiheitlichen Ansatz niemals trennen. Denn die Politik in Deutschland wird durch die Parteien, die an den Hebeln der Macht sitzen, immer mehr zu einer Politik, die die Freiheitsrechte einschränkt. Und wir sind die einzige Partei, die sich diesen Freiheitsbeschränkungen in den Weg stellt. Das ist unsere DNA und die werden wir auch nicht aufgeben.
14 australische Abgeordnete forderten von Premierminister Anthony Albanese, den WHO-Pandemievertrag und die neuen internationalen Gesundheitsbestimmungen abzulehnen. Die Parlamentarier rechter und linker Parteien sehen in den Plänen, so wörtlich, eine erhebliche Bedrohung für Australiens Autonomie und Unabhängigkeit auf der globalen Bühne. Durch die vorgesehene WHO-Reform würde die UN-Sonderorganisation von einer beratenden Organisation in eine supranationale Gesundheitsbehörde umgewandelt werden. Sie befürchten dabei, Zitat, wenn die WHO-Verträge angenommen und in australisches Recht umgesetzt werden, wird die Weltgesundheitsorganisation unter dem Deckmantel der Ausrufung von Notfällen ein inakzeptables Maß an Autorität, Macht und Einfluss auf australische Angelegenheiten haben. Die ehemalige Vorsitzende der österreichischen Grünen, Madeleine Petrovic, hat heute ihre neue Partei vorgestellt. Der Schritt sei unvermeidlich, so die Politikerin vor der Presse in Wien. Gleichzeitig bezeichnete sie das Links-Rechts-Spektrum als überholt. Die Ziele der neuen Organisation stellte Monika Henniger-Erber auf der Pressekonferenz vor. Wörtlich sagte sie, wir haben uns natürlich über die Corona-Zeit gefunden, aber wir stehen für viel mehr, für die ursprünglichen grünen Themen, für Friedenspolitik, für Neutralität und vor allem für Grund- und Freiheitsrechte. Die neue Kraft fordert eine andere politische Kultur und weist die Bezeichnung von Gegnern der Corona-Impfung als Schwurbler durch Grünen-Chef Werner Kogler entschieden zurück. Die deutsche Bundesregierung sieht sich durch ein Urteil, das eine Verschärfung der Klimapolitik anordnet, in ihrem Kurs bestätigt. Der Ampelkoalition sei immer klar gewesen, dass das Maßnahmenpaket im Klimaschutzprogramm 2023 alleine nicht ausreichen kann, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums exklusiv gegenüber Auf1. Diese Position habe das Gericht nun bestätigt. In der Entscheidung sehe man, so wörtlich, ein Signal, dass die Bundesregierung ihren Klimaschutzkurs beibehalten und weiter ausbauen muss. Geklagt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte die Deutsche Umwelthilfe, die bereits in der Vergangenheit strengere Klimaschutzmaßnahmen gerichtlich durchsetzte. Ob die Bundesregierung Revision einlegen wird, lässt die Antwort an unseren Sender offen. Man werde nun erst einmal die Urteilsbegründung auswerten und danach über rechtliche Schritte beraten, heißt es in dem Schreiben. Die Südtiroler Anwältin Renate Holzeisen vertritt Angehörige von Menschen, die nach der Covid-Injektion verstorben waren. Gegenüber Auf1 sagte sie dazu,
wir haben eine Unmenge von Prozessen in Italien, denn in Italien, was eben die Covid-19-Impfungen anbelangt, denn Italien war ja das EU-Land, in dem de facto eine generelle Impfpflicht, entweder eine direkte für bestimmte Berufsgruppen beziehungsweise für die über 50-Jährigen galt oder eine indirekte durch eine sehr scharfe 2G-Regelung. Deshalb haben wir auch sehr viele Covid-19-Impftote, auch unter sehr, sehr jungen Menschen. Ich selbst vertrete Eltern junger Italiener, die kurz nach einer mRNA-Impfung verstorben sind. Und das sind Fälle, die behängen in diversesten Regionen in Italien. Wir haben natürlich jede Menge suspendiertes Personal und die haben entweder schon Prozesse anhängig oder die meisten werden sie beginnen mit kurz vor Ablauf der Frist, die hierfür vom Gesetz vorgesehen ist.
Wie Anwältin Holzeisen die aktuellen Strafanzeigen gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einschätzt, erfahren Sie im vollständigen Interview auf www.auf1.tv. Die Partei Volt Deutschland ist weder im Bundestag noch in einem Landtag vertreten. Dennoch sind ihre Plakate zur EU-Wahl allgegenwärtig. Doch wer finanziert die Organisation? Ein Blick in den Transparenzbericht des Bundestages zeigt, die Partei erhielt für das Jahr 2022 über 50.000 Euro als Parteispende von der Initiative Join Politics. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, junge Kandidaten auf dem Weg in die Politik zu fördern. Diese Unterstützung gilt allerdings nicht uneingeschränkt. Wörtlich heißt es auf der Webseite, Mitglieder von Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden oder solchen Organisationen nahestehen, werden von Join Politics nicht gefördert. Unterstützt werden zum Beispiel Kandidaten, die sich für eine feministische Innenpolitik oder für mehr Einwanderer in den Parlamenten einsetzen. In der gestrigen Auf1-Wahl-Sondersendung ging es auch um die Gefahr von Manipulationen der Abstimmungen. Nun wurde bekannt, die zum Google-Konzern gehörende Plattform YouTube hat 35.000 Videos mit Inhalten entfernt, bei denen es sich nach Maßgabe des EU Digital Services Act um angebliche Desinformation handeln soll. Betroffen sind vor allem Beiträge, die EU- und globalismuskritische Inhalte und, wie es heißt, rechtspopulistische Tendenzen aufweisen. In einer Stellungnahme bezeichnet YouTube die Löschung als Unterstützung der Wahlen. Wörtlich heißt es, es gehe darum, Menschen in ganz Europa und darüber hinaus dabei zu helfen, hilfreiche und verlässliche Wahlnachrichten und Informationen zu finden. Auf1 wird die wichtigen Wahlen in diesem Jahr begleiten, mit kontroversen Diskussionen und unverzichtbaren Hintergrundinformationen. Verpassen Sie nicht die erste Folge von Wahlbeben Ost mit der Schauspielerin Gabriele Gysi und dem Publizisten Paul Brandenburg. Morgen unter www.auf1.tv. So deutlich wurde es wohl noch nie ausgesprochen. Bereits im Januar rief die Europäische Zentralbank ihren Natur- und Klimaplan für dieses und das kommende Jahr aus. In einem bislang weitgehend unbeachteten Video kündigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Transformation der Finanzmärkte im Zeichen der Klimawende an. Dieser schließt auch die Einführung des digitalen Euro ein.
Floods, droughts and wildfires last year were just a preview of what is to come. A hotter climate and nature loss are changing our economy and our financial system. At the ECB, we must understand this change to ensure financial stability and to fulfill our price stability mandate. With our new climate and nature plan, we focus on the following three things. First, the green transition. Second, the growing physical impact of climate change. And third, the risks from nature loss and degradation. We will study the impact on the economy and the financial system. This will help us improve our own models. We will also work to reduce our carbon footprint in everything we do, from banknotes to how we supervise banks.
Lagarde erklärt auch die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks zum wichtigsten Ziel der EZB. Dies habe Auswirkungen auf die Ausgabe von Banknoten, wie auch auf die Bankenaufsicht. Erst vor 3 Monaten mussten in Berlin Teile der Bundestagswahlen wiederholt werden. Nun gibt es in der deutschen Hauptstadt offenbar schon wieder Pannen bei einer Abstimmung. Was genau geschehen ist, erfahren Sie im Meldungstelegramm.
Der AfD-Politiker Björn Höcke hat gegen seine am Dienstagabend erfolgte Verurteilung Revision eingelegt. Damit wird sich nun der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen müssen. Damit wird das am Dienstag gegen Höcke ergangene Urteil zunächst nicht rechtskräftig. Ihm wurde vorgeworfen, eine verbotene Parole der Sturmabteilung verwendet zu haben. Er selbst bestreitet, von der historischen Verwendung des Satzes gewusst zu haben. In Berlin ist es erneut zu einer Panne bei der Wahlvorbereitung gekommen. Wie die Behörden einräumten, erhielten offenbar mehrere hundert Briefwähler fehlerhafte Unterlagen. Diese sollten nun bei den zuständigen Bezirkswahlämtern umgetauscht werden. In der Hauptstadt war erst im Februar die Bundestagswahl, ein Jahr zuvor die Abstimmung zum Landesparlament wiederholt worden. In Estland eingefrorene russische Gelder sollen für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Das beschloss das Parlament des baltischen Landes. Nach Angaben von Außenminister Margus Tschakner betrachtet die Regierung in der Hauptstadt Tallinn den Schritt als Präsidentswahl für Europa. Bereits zuvor hatten sich die EU-Staaten über die Verwendung von Gewinnen aus russischem Vermögen für die Ukraine geeinigt. Das neue Regierungsbündnis in den Niederlanden hat am Donnerstag seinen Koalitionsvertrag vorgelegt. So wird das neue Kabinett unter Beteiligung der Freiheitspartei von Geert Wilders unter anderem die Einkommensteuer senken. Zudem ist der Bau von 100.000 neuen Wohnungen pro Jahr geplant. Die von Wilders im Wahlkampf versprochene Abschaffung der Klimagesetze sollen dagegen nicht umgesetzt werden.
Im Kampf gegen die Unabhängigkeitsbewegung in Neukaledonien plant die französische Regierung die Entsendung weiterer militärischer Einheiten. Dies sagte Ministerpräsident Gabriel Attal. Hintergrund der Auseinandersetzungen könnten die reichen Rohstoffvorkommen und Industrieanlagen der Insel sein. Darunter etwa hydrometallurgische Nickelwerke, deren Produkte zum großen Teil für die Herstellung von Elektroautos verwendet werden. Um die Lage in dem Überseegebiet unter Kontrolle zu bringen, hat Frankreich am vergangenen Mittwoch einen 12-tägigen Ausnahmezustand ausgerufen. Der internationale Flughafen sei geschlossen und eine Ausgangssperre verhängt worden. Die Bewohner sollen mittels einer Luftbrücke durch französische Hilfskräfte versorgt werden. Man will nichts Schlechtes über ihn sagen, aber kein Mensch braucht ihn, den Hitzeschutzraum. Es wird wieder Sommer und damit drohen nachts Temperaturen über 20 Grad. 19 sogenannte Tropennächte gab es im Vorjahr im oberösterreichischen Linz. Daher hat die Stadt nun einen Plan vorgelegt, weiß Isabel Janotka.
Im oberösterreichischen Linz werden nun 100.000 Euro in einen Hitzenotfallplan investiert. Mit der Einrichtung von Kühlzentren, einem Hitzewarnsystem und einer sogenannten Taskforce für den Ernstfall soll der angeblich fortschreitenden Klimakrise begegnet werden. Ich habe mich unter Passanten in Linz umgehört, was sie von diesen Plänen halten.
Ich glaube, vor allem für Menschen, die nicht unbedingt ein Zuhause haben, in dem sie sich abkühlen können, ist das auf jeden Fall etwas sehr Gutes.
Ich finde das ganz gut. Ich habe schon gehört davon. Bin zwar keine Linzerin, aber ich finde das auch gut.
Ja, ja, ich auch.
Da weiß ich zu wenig drüber. Wie stelle ich mir so ein Kühlzentrum vor? Ist das eine Kältekammer?
Sehr gute Idee.
Würde ich auch mal ausprobieren.
Ja, finde ich eine super Idee, vor allem dadurch, dass es jetzt ja eh immer heißer wird. Man merkt, es ist Mai, es ist irre heiß. Es ist total wichtig, dass eine Stadt darauf Rücksicht nimmt.
Wie wirst du dich dann künftig lieber abkühlen, im kühlen, erfrischenden Nass oder in so einem Kühlzentrum?
Ich glaube immer nur im kühlen Nass.
Ins kühle Nass.
Ich ins Zentrum.
In der Stadt das Kühlzentrum natürlich. Zu Hause bleibt die Dusche.
Naja, Baden, wir haben natürlich die Seen rund um Linz, den Pichlinger See, Pleschinger, da muss ich halt hinfahren. Aber ich weiß nicht, ob ich das Kühlzentrum besuchen würde, aber Sie wissen ja, wir haben viel Tourismus in Linz.
Ja, ich bin schon eher Typ Wasser.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend sowie ein schönes Pfingstwochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.